Ja, es geht weiter in der Apostelgeschichte. Wenn ihr mögt, schlagt doch bitte auf, Apostelgeschichte 1, 12 bis 26. Habt ihr eben diesen Bass bemerkt? Also hinten spürt man ihn. Das ist biblisch. Wisst ihr warum? Als das Volk Gottes am Berg Sinai war und Gott gesprochen hat, wisst ihr, was sie da gespürt haben? Wenn Gott geredet hat, so ein mega Bass im Bauch. Ja, so ein Donnern. Und dann hatten die Angst davor. Also jetzt haben wir keine Angst vor den Boxen, aber daran musste ich eben so denken. Ja. Ich lese uns mal aus Apostelgeschichte 1, 12 bis 26, das ist der Text für heute. Hat jemand schon Apostelgeschichte durchgelesen? Ihr habt ja 2 Wochen Zeit gehabt, sehr gut. Ja, sonst habt ihr immer noch die Chance mitzulesen. Ich lese uns das Apostelgeschichte 1, 6, 12 bis 26, unseren Predigttext, und dann werden wir uns bestimmte Predigtpunkte einfach davon anschauen. Jesus ist erschienen, seinen Jüngern, hat gesagt, hier wartet. Und Markus hat das eben schon ganz gut ausgeführt. Manchmal ist es wichtig zu warten, und die Jünger haben das gemacht. Ich bin von Natur aus ungeduldig, ich warte ungern. Aber ich glaube, das ist eine Tugend, die ich mir auch aneignen darf. Aber die Jünger machen das hier, die warten jetzt. Und dann lesen wir, daraufhin kehrten die Apostel nach Jerusalem zurück. Sie waren mit Jesus auf einen Hügel gewesen, der Ölberg genannt wird, und nur ein Sabbatweg, das sind ungefähr 1000 Meter, etwa eine Viertelstunde von der Stadt entfernt ist. In Jerusalem angekommen, gingen sie in einen großen Raum im Obergeschoss jenes Hauses. Diese großen Räume, die gab es halt in den Häusern, die waren immer oben, und unten gab es dann diesen Unterbau, diese tragenden Wände. Und dann konnten sich dann halt Gruppen sammeln. Das war der stabilste Raum quasi damals am Haus und der sauberste. Und sie trafen sich in diesem großen Obergeschoss jenes Hauses, das ihnen schon bisher als Treffpunkt gedient hatte. Also die hatten sich ja vorher auch schon getroffen zum Beten und als Jesus ja noch unterwegs war. Und wo sie von jetzt an ständig zusammenkamen. Ständig. Und jetzt, wer kommt zusammen? Das ist einmal Petrus, Johannes und Jakobus. Ja, hier fällt auf, dass jetzt hier die Reihenfolge, also es ist eine Gewichtung geschehen bei dieser Reihenfolge. Wenn ihr in Lukas die Jüngerliste euch mal durchguckt, dann kommt Andreas zuerst und jetzt hier wird schon gewichtet nach Petrus, der nämlich eine leitende Aufgabe übernimmt nachher in der Gemeinde. Und Johannes und Jakobus, das sind ja die Säulen der Gemeinde in Jerusalem. So werden sie nachher auch genannt im Galaterbrief, zum Beispiel von Paulus. Jakobus und Andreas, Philippus, Thomas von Bartholomäus und Matthäus, Jakobus, der Sohn des Alpheus, Simon der Zelot und Judas, der Sohn Jakobus. Stelle ich mir auch immer interessant vor, wenn du Judas heißt und du bist ein Jünger Jesu und du jeden erklären musst, hör mal zu, hier, ich bin Judas, der Sohn des Jakobus, und nicht Sohn oder nicht Judas Iskariot. Ja? Ich bin der andere, das stelle ich mir immer schwierig vor, dass er da immer sich entschuldigen musste. Und was taten sie dann? Sie alle beteten anhaltend, einmütig miteinander, auch eine Gruppe von Frauen war dabei, unter ihnen Maria, die Mutter von Jesu, und Jesus' Brüder, die gehörten ebenfalls dazu. An einem dieser Tage tat Petrus vor die Versammelten, es waren etwa 120 Personen zusammengekommen, und sagte, liebe Geschwister, was über Judas in der Schrift steht, muss sich erfüllen. Es musste so kommen, wie es der Heilige Geist durch David über ihn vorausgesagt hat. Judas war einer von uns 12 und hatte denselben Dienst zugeteilt bekommen wie wir. Und doch hat er sich zum Anführer derer gemacht, die Jesus gefangen nahmen. Von dem Geld, das er für diese verwerfliche Tat bekam, kaufte er sich ein Stück Land. Dort stürzte er kopfüber zu Boden, sodass sein Leib aufplatzte und alle seine Eingeweide heraustraten. Bald wussten alle davon, die in Jerusalem wohnten, und seitdem wird dieses Grundstück Blutacker genannt, in ihrer Sprache Hakeldamach. Die Voraussage, an die ich denke, fuhr Petrus fort, findet sich im Buch der Psalmen. Es heißt dort, das hatten wir vorhin auch gehört. Es heißt dort, das Land, das ihm gehört, soll öde und verlassen daliegen. Niemand soll mehr darauf wohnen. Und an einer anderen Stelle heißt es, sein Amt soll jemand anderes übernehmen. Diese andere nun muss einer der Männer sein, die zusammen mit uns Aposteln die ganze Zeit über dabei waren, als Jesus, der Herr, unter uns gelebt und gewirkt hatte. Von der Zeit an, als Johannes der Täufer auftrat, bis zu dem Tag, an dem Jesus aus unserer Mitte in den Himmel hinaufgenommen wurde. Einer von denen, die das alles miterlebt haben, soll zusammen mit uns Zeuge der Auferstehung Jesu sein. Die Versammelten stellten zwei Kandidaten auf, Josef mit dem Beinamen Barsabbas, der auch Justus genannt wurde, der Gerechte, und Matthias. Dann beteten sie: Herr, du kennst alle Menschen durch und durch. Zeige uns, welche von diesen beiden du dazu ausgewählt hast, an die Stelle von Judas zu treten. Judas hat seinen Platz verlassen und ist dorthin gegangen, wohin er gehört. Wer soll nun die Lücke füllen und den Dienst eines Apostels übernehmen? Daraufhin ließ er sie das Los zwischen den beiden entscheiden. Das Los fiel auf Matthias und er wurde als Zwölfter in den Kreis der Apostel aufgenommen. Ich bete kurz mit uns. Herr Vater, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir, dass wir uns jetzt mit diesem Text beschäftigen können, dass wir einfach schauen können, was du uns heute zu sagen hast, was dieser Text uns heute sagen möchte. Und ich bitte dich, dass du unsere Herzen einfach dafür öffnest, dass wir ja auf deinen Reden hören, dass du uns begegnest, so wie wir es brauchen. Und ich bitte dich, Heiliger Geist, dass du das wirkst, dass du uns begegnest, dass wir ja einfach hören auf dich, was du zu sagen hast über Jesus, über Gott, dass ja wirklich der Name Gottes hier verherrlicht wird und dass wir einfach in Staunen kommen, ja, wie großartig ja Jesus ist. Amen. Jesus sendet seine Jünger, sagt nach Jerusalem, sagt, wartet dort, bis die Kraft des Heiligen Geistes kommt. Das machen die auch. Und jetzt kommen sie hier zusammen, Männer und Frauen, das ist auch nochmal ganz interessant. Und was machen sie? Sie beten. Was auch nochmal interessant ist, für uns ist, also das ist für mich so auch so eine Art Gottesbeweis, ist, woher weißt du, dass Jesus Gott ist? Da gibt es viele Gottesbeweise, aber hier finde ich es auch nochmal interessant, wir sehen, dass quasi Jesus Mutter Jesus anbetet. So, das ist schon, also wenn deine Mutter dich anfängt anzubeten, ja, okay, das wäre schräg, aber ich sag mal, die Mutter von Jesus weiß ja, ja, ob Jesus gesündigt hat oder nicht, ob er anbetungswürdig ist. Und die Maria macht es hier, sie betet Jesus an. Und seine Brüder, und das ist auch ganz schön, da kennen wir zum Beispiel Jakobus und Judas, das sind ja auch Autoren in der Bibel, die fangen auch Jesus an zu beten. Ja? Wer von euch hat Geschwister? Genau. Ihr würdet die wahrscheinlich nicht anbeten, weil ihr wüsstet, die sind sündhaft, oder? Die haben Sünde an sich und deswegen beten wir die auch nicht an, zu Recht. Ja? Aber Jesus' Brüder beten Jesus zu Recht an, weil er sündlos ist, weil er Gott ist. Das finde ich hier auch nochmal schön. Die Brüder von Jesus und die Mutter, die Maria, die wollten Jesus eigentlich ein paar Monate vorher in die Klapse nach Herborn fahren. Ja, weil Jesus angefangen hat zu predigen und hat dann erzählt vom Reich Gottes und sonst so irgendwas. Und dann haben die gesagt, nee, hier, komm Jesus, komm nach Hause. Ja, die haben den vorher nicht angebetet und fanden nicht, dass Jesus vorher Gott war und dass er toll war, sondern die dachten eher, der ist durchgeknallt. Und jetzt sehen wir hier, dass sie Jesus anbeten. Aber wir sehen, dass die Jünger alle in Einheit zusammen beten, dass sie zusammenkommen, dass sie Gemeinschaft haben. Wir wissen nicht genau, worum sie beten, und sie beten anhaltend, also kommen ständig zusammen, beten in Einheit für das Gleiche. Wir können nicht hundertprozentig sagen, wofür sie beten, aber aus dem Kontext heraus können wir dafür, ja, ist das wahrscheinlich der Fall, dass sie ja für das Kommen des Reich Gottes beten, für das Kommen des Heiligen Geistes, dass sie in gespannter Erwartungshaltung einfach da sitzen, auf den Heiligen Geist warten und auf das Kommen des Reiches Gottes. Sie beteten alle das Gleiche, sie konzentrierten sich in ihren Gebeten und hier passiert etwas Wunderbares, was auch für uns wichtig ist. Sie erleben hier Einheit durch das Gebet. Man könnte auch sagen, Gebet schafft Einheit. Hier können wir was über das Gebet lernen. Das gemeinsame Gebet schafft Einheit, es vereint die Menschen, es schenkt, es verbindet, weil man gemeinsam vor den Thron Gottes kommt, als Gemeinde hier zum Beispiel. Und wir können diese Einheit, die Jesus uns geschenkt hat, die können wir im Gebet, im gemeinschaftlichen Gebet erfahren. Deswegen ist es wichtig, dass wir eine betende Gemeinde sind. Klar, wenn jeder für sich betet, ist auch gut, aber dass wir in Gemeinschaft zusammenkommen und beten. Jetzt könnte man hier sagen, ich will es nicht sagen, aber ich mache es trotzdem, ja, das war hier die erste Gebetsstunde, ne? Wo Christen zusammenkommen zum Beten. Man muss nicht unbedingt in die Gebetsstunde gehen, um in Gemeinschaft zu beten. Ja, das kann man auch in Hauskreisen machen oder im Gottesdienst. Aber wichtig ist, dass man als Gemeinde zusammenkommt, um gemeinschaftlich und in Einheit zusammen zu beten. Und Gott schenkt uns dadurch Einheit. Er schenkt der Gemeinde Einheit. Er schenkt uns ja das, was wir brauchen als Gemeinde, um Spaltungen, um verschiedene Richtungen einfach zu unterbinden, sondern das Gebet schenkt uns Einheit. Was hindert uns eigentlich als Gemeinde daran, gemeinschaftlich zu beten oder gemeinsam zu beten? Was hindert uns als Gemeinde daran? Ganz klar, Sünde. Sünde, also das vom Weg abkommen, das Ziel verfehlen, hindert uns daran, dass wir als Gemeinde gemeinsam beten. Gleich wird es noch deutlicher, ich mache gleich nochmal ein Beispiel. Denn Sünde ist wie ein Keil. Wenn wir sündigen, ist Sünde wie ein Keil, das einerseits zwischen uns und Gott geschoben wird, aber auch zwischen uns untereinander. Wenn wir sündigen gegeneinander, dann wird quasi auch ein Keil zwischen den Beziehungen gestoßen. Streit, Zank, Unvergebenes, Stolz, autonomes Denken, böse Gedanken, das Lustprinzip, Lästereien, das schlechte Gerede übereinander. Jakobus 4, Vers 11, redet nicht schlecht übereinander, denn das ist gegen das Gesetz. Und diese Dinge halten uns ab, als Gemeinde gemeinsam miteinander zu beten. Klar, wenn schlecht übereinander geredet wird, dann will auch keiner mit einem anderen beten, weil dann hat er ja Angst, dass schlecht übereinander geredet wird. Und zack, ist unsere Einheit als Gemeinde angegriffen und da ist ein Keil zwischen und tut uns voneinander abhalten, von unserem gemeinsamen Gebet. Und gerade wenn wir uns ja am allermeisten nicht danach fühlen zu beten als Gemeinde, wir hatten vorhin eine Gebetsgemeinschaft und es haben auch nicht so viele gebetet, das muss man auch lernen. Aber gerade wenn wir uns nicht danach fühlen zu beten, ist es doch wichtig, dass wir beten, weil wir beten ja zu Gott und da passiert was Wunderbares. Das ist nämlich ein Wunder, dass wenn wir beten, denn wenn wir beten, dann durchdringt unsere Sprache das Materielle, ja, dieser Atem, Pneuma, ja, durchdringt quasi das Materielle und geht in die Sphäre des Geistlichen ins Transzendente. Ja, wir sind darauf angewiesen, normalerweise, dass das Geistliche zu uns in diese materielle Welt kommt. Gott ist Geist und wir sind darauf angewiesen, dass er sich uns offenbart, dass er sich uns öffnet, dass er zu uns in unsere Welt reintritt, weil wir sonst keine andere Möglichkeit haben, in diese geistliche Welt reinzukommen, dieses Transzendente. Und das Einzige, wo wir in diese geistliche Welt reinkommen können, ist durch unsere Gebete. Das ist ein Wunder. Und wir kommen direkt mit unseren Gebeten vor den Thron Gottes. Und in der Offenbarung steht drin, dass unsere Gebete ein Wohlgeruch für Gott sind. Wie so Rauchopfer vor Gottes Thron. Und in der katholischen Kirche, da sehen wir doch die mit dem Weihrauch rumlaufen, die Kollegen. Und das sollen auch die Gebete, ja, das soll nicht jetzt irgendwas Heiligen da so, sondern sollen die Gebete darstellen der Heiligen vor dem Thron Gottes. Gebet verbindet, schenkt uns Einheit. Und das Gebet ist das Mittel, was auch Jesus hier nutzt, um Einheit zu spenden und Einheit zu stiften. Und je intensiver und mehr wir miteinander beten, umso mehr werden wir eins. Umso mehr erleben wir eine Einheit als Gemeinde oder als Gruppe. Mal was praktisch, aber noch was Praktischeres. Das gilt auch für die Ehe. Die Ehe ist ja auch so ein Sinnbild für die Beziehung zwischen Gott und Gemeinde, Epheser 5. Und ein Ehepaar ohne gemeinsames Gebet erlebt keine wirkliche Einheit. Wir lesen in 1. Mose 2, Vers 24 bis 25, wie die Bibel diese Einheit auch beschreibt. Dann wird der Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen, aneinander kleben. Das sieht man bei frisch Verliebten, die kleben ja aneinander, ne? Patex. Aber meistens nur an den Lippen. Und sie werden ein Fleisch sein. Und sie waren beide nackt, der Mensch und seine Frau, und sie schämten sich nicht. Hier werden paradiesische Zustände beschrieben. Adam und Eva kannten noch keine Sünde. Absolute, innige Beziehung. Das war die einzige Beziehung, wenigstens für eine gewisse Zeit, wo es noch keine zwei Sünder gab, die heiraten, und wo noch keine Sünde war, wo noch kein Keil zwischen Ehepaaren war. Und sie waren eins, sie erlebten eine Einheit. Nichts trennte dieses Ehepaar voneinander. Und was trennt uns Ehepaare voneinander? Was trennt mich von meiner Frau und meine Frau von mir? Sünde. Das Ziel verfehlen. Und wer verheiratet ist, der weiß, in der Ehe zu sündigen, ist überhaupt kein Problem, das geht ratzfatz. So, da hast du gar nicht, bist du gar nicht aufgewacht, hast schon gesündigt. Ja? Da geht das ziemlich schnell. Und Sünde führt generell, aber auch in der Ehe, führt zu Scham. Wir sehen, sie beiden waren nackt und sie schämten sich nicht. Die bei mir im Ehekurs wissen, die wissen jetzt, was kommt, die da mal waren. Hier geht es nicht nur um das Nackigsein, dass man voneinander steht und nicht ja, sich irgendwie schämt, sondern es geht darum, dass man emotional, seelisch nackt voneinander ist, dass man nichts hat, was einen trennt von dem Partner. Ja, ich sage das in der Ehevorbereitung immer, ja, macht einen Seelenstriptease. Bevor ihr heiratet, ist es wichtig zu wissen, wer ihr seid. Das ist Ziel in einer Ehe, ist, dass es keine Geheimnisse voreinander gibt. Dass nichts zwischen euch steht, was euch trennt. Ja, wenn Sünde da ist, dann erzählt es einander. Ja, beichtet es einander eure Sünden. Und dann könnt ihr nämlich, wenn die Sünde auf dem Tisch ist, dann könnt ihr damit umgehen. Dann könnt ihr damit essen. Aber, essen. Jetzt habe ich. Ihr könnt ihr damit aufräumen, genau. Dann ist das gegessen. So. Nee, ich habe gerade hier mit dem Apfel das gelesen. Ja. Und bei Adam und Eva war das ja auch so, das hat ja nichts getrennt, bis Sünde kam, ja. Und als allererstes hat er erstmal Adam gesündigt, ja. Als die Schlange kam und Eva da die Lügen ins Ohr gezwitschert hat, dann, was hat Adam gemacht? Der stand neben ihr, wahrscheinlich hat er so geguckt, weil sie nackt war, keine Ahnung was, hat aber nichts gemacht, er hat keine Verantwortung übernommen, hat seine Frau nicht beschützt. Er hat keinen Knoten in die Schlange gemacht. Er hat nicht eingeschritten, ja, als die Schlange, als die Versuchung kam, ist nicht eingeschritten und hat seine Frau beschützt. Dann, der hat da versagt, er hat da gesündigt und hat sogar dann nachher selbst von der Frucht gegessen. Und Eva hat dann auch gesündigt, weil sie die Frucht vom verbotenen Baum gegessen hat. Und was fing dann an? Sie fingen an, sich zu schämen. Ja, machten sich so Feigen, Schürzen, keine Ahnung, nee, Feigenblätter-Dings. Feigenblätter schürzen. So. Machten sich auf jeden Fall dann hier so, haben sich Faunfahnen genommen, keine Ahnung was, und haben ihre Blöße bedeckt. Ja, auch sinnbildlich dafür, dass dieser Keil der Sünde zwischen ihnen steckte und sie sich auch schämten voreinander, was sie getan haben. Und sie schämten sich natürlich Gott gegenüber. Ja? Das heißt, wenn wir uns sündigen, wenn wir sündigen, dann treibt es ja ein Keil zwischen uns und Gott auch und auch wir schämen uns Gott gegenüber, wenn wir sündigen. Und die Beziehung wird gestört. Und die Beziehung zwischen Eheleuten wird gestört. Sünde trennt Eheleute voneinander. Und deswegen brauchen wir das Evangelium in unseren Ehen. Wir brauchen Jesus, der die Sünde besiegt hat in unseren Ehen. sodass wir ja diese Sünde und diese Scham einfach ans Kreuz nageln, weil Jesus ja eben nicht gesündigt hat und wir das wurden, was er ist, und er ist das geworden, was wir sind. Und dafür, um das Evangelium in unseren Ehen zu leben, brauchen wir das gemeinsame Gebet auch als Ehepaare. Das ist ein ganz wichtiges Prinzip, weil das schenkt uns Einheit. Wenn wir unsere Sünden, unsere Sachen, die uns voneinander trennen, als Ehepaare vor Gott bringen, dann sind die weg, dann werden die weggenommen. Und wenn man gemeinsam um Vergebung bittet, dann bekommen wir Vergebung und dann werden wir erfüllt mit Einheit. Dann wird Gott uns Einheit schenken als Ehepaare. Wer keinen christlichen Ehepartner hat oder alleinstehend ist, der kann diese Einheit natürlich nicht in der Ehe erfahren. Aber ihr könnt diese Einheit erfahren, indem ihr euch mit guten Freunden trefft und gemeinsam betet. Und Gott schenkt euch dann auch diese Einheit mit guten Freunden. Trotzdem gebt nicht auf und betet für eure Ehepartner. Ja? Und manchmal ist es schwierig, mit seinem Ehepartner zu beten. Es gibt Ehen, da passiert das überhaupt nicht. Da betet keiner mit seinem Ehepartner, ob er jetzt Christ ist oder nicht Christ. Wenn er nicht Christ ist, ist es noch verständlicher. Aber wenn man Christ ist und man betet nicht miteinander, das ist nicht gut. Da müsst ihr dran arbeiten, da dürft ihr dran arbeiten, zusammen als Ehepartner zusammen zu beten, um diese Einheit zu erfahren, die Jesus Christus euch schenken will in euren Ehen. Und dann werdet ihr auch sehen, werden eure Ehen auch besser werden. Und eure Ehen werden getragen werden. Weil diese tiefe, wirkliche Einheit in der Ehe erlebt, die ihr nur im Gebet erleben könnt. Und wir lesen weiter. An diesem Tag auf einmal, eines Tages haben die sich versammelt und Petrus steht dann auf in der Versammlung von 120 Menschen. Wortwörtlich steht da Honoma, also der 120 Namen. Und 120 ist eine interessante Zahl im Hebräischen, im Jüdischen. Um ein Sanhedrin, also um ein ältesten Gerichtssaal, wie soll man es nennen? Ältesten Gerichtsversammlung, danke, ja, gut, dass du da bist heute. Ja. Um sowas zu gründen, brauchte es so 120 Männer. Also um Entscheidungen zu treffen, wir lesen ja auch öfters ja unterm Tor oder wenn im Alten Testament am Tor gab es dann Männerversammlungen und die haben dann Gericht zu Gericht gesessen oder haben irgendwie Sachen, wichtige Sachen entschieden, brauchte es so 120 Männer, um sowas zu gründen. Und jetzt sind hier 120 Menschen zusammen und das finde ich hier nochmal ganz schön. Und jetzt wollen sie gleich eine Entscheidung treffen, denn sie wollen einen Nachfolger von Judas wählen. Und sie halten sich da auch so ein bisschen an das jüdische Gesetz, aber sie ändern es ein bisschen ab. Sie brauchen keine 120 Männer mehr, sondern sie brauchen 120 Namen. Und hier geht es nicht nur um Männer, sondern hier sind auch Frauen unter den 120. Und das finde ich nochmal schön und nochmal erwähnungswert, dass sich hier eine Kultur verändert, auch den Frauen gegenüber, dass Frauen mit zu dieser rein männlichen Versammlung dann auf einmal dazugehört, weil es nicht mehr das Geschlecht zählt, sondern die Zugehörigkeit zu Jesus, der Glauben zählt auf einmal, um in dieser Versammlung Bestand zu haben. Und Petrus steht hier auf, übernimmt die Führung. Hier hat es jetzt keine Ältestenwahl gegeben. Petrus übernimmt die Führung, weil er sie von Jesus bekommen hat. Und Petrus hat hier eine Eingebung bekommen oder bei seinem Bibellesen ist ihm was aufgefallen oder im Gebet hat der Heilige Geist ihm was gesagt, nämlich Petrus erinnert sich an zwei Stellen aus dem Alten Testament und es geht hier um Judas, der Jesus verraten hat. Und ich finde es interessant, wie Petrus hier mit den Bibelstellen umgeht, was er hier über die Bibel denkt und was er hier über die Bibel glaubt. Für Petrus sind nämlich die Bibelworte aus dem Alten Testament vom Heiligen Geist inspiriert. Wir sind ja Christen nach dem Neuen Testament und sehr häufig hört man ja das Alte Testament, das brauchen wir nicht, das ist nicht so wichtig, das ist vielleicht auch gar nicht inspiriert, ne? Da wird ja wenig über Jesus gesagt oder gar nichts vielleicht, weil der Name Jesus da vielleicht nicht vorkommt. Aber die Christen im Neuen Testament, die hatten nur das Alte Testament und die haben das behandelt als Gottes Wort, vom Heiligen Geist inspiriert. Und Petrus sagt, die Voraussage, an die ich denke, fuhr Petrus fort, findet sich im Buch der Psalmen. Es heißt dort, das Land, das ihm gehört, soll öde und verlassen daliegen. Niemand soll mehr darauf wohnen. Und an einer anderen Stelle heißt es, sein Amt soll jemand anders übernehmen. Und hier zitiert Petrus was aus dem Alten Testament, weil das hatten die ja nur, und sieht es als Gottes Worte und als prophetisch, also das, was schon mal gesagt wird. Ich lese uns nochmal das, was der Markus vorgelesen hat, ein paar Verse nur, damit ihr einfach guckt und auch mal seht, wie stark die Prophezeiung auf Jesus hin ist. Ja? Wo ist Jesus im Alten Testament? Hier sieht man es im Psalm 109 auch, im Psalm 22 auch extrem. Da steht zum Beispiel, mit hasserfüllten Worten haben sie mich umringt und ohne einen Anlass Krieg gegen mich geführt. Ich erwies ihnen Liebe und doch feindeten sie mich an. Wenn das nicht auch auf Jesus zu münzen ist. Ich aber bleibe unbeirrt im Gebet. Denkt an Gethsemane. Sie haben mir Gutes mit Bösen vergolten. Jesus hat kein was Böses getan. Ich glaube schon, dass David irgendjemand was Böses mal getan hat. Ja, ich glaube Jesus aber nicht. Sie haben mir Gutes mit Bösen vergolten und meine Liebe erwiderten sie mit Hass. Was ist Jesus entgegengekommen? Er liebte die Leute und sie schrien, kreuzige ihn. Petrus nimmt diese Worte als Gottes Wort, als vom Heiligen Geist inspiriert. Keine menschlichen Worte, sondern als Worte mit Autorität. Worte des lebendigen Gottes, Worte, die Dasein ins Leben sprechen, Worte, die Menschen verändern, Worte, die ja, Prophezeiungen in sich hat, Versprechen für die Zukunft und die sich erfüllen müssen. Und gerade im Lukas-Evangelium lesen wir sehr häufig, das und das passiert, dann wird ein Bibelwort zitiert, weil sich das Wort des Herrn erfüllen musste. Lesen wir sehr häufig. Und für uns ist das wichtig, ja, wenn wir die Bibel lesen und wir haben Zusagen, die noch nicht erfüllt sind, oder generelle Zusagen, die uns Jesus macht, ja, dass wir darauf warten, dass Jesus sie ins Dasein ruft, dass sie sich erfüllen. Lukas möchte, dass wir Gottes Wort vertrauen, dass wir uns ganz auf Gottes Wort verlassen, auf die Zusagen, die da drin steht. Und Lukas ist wichtig, dass das Gottes Wort auch im Alten Testament immer in Verbindung mit Jesus gesehen wird. Das lesen wir in Lukas 24, Vers 17, wo Jesus sagt, die ganze Schrift zeugt von mir, die ganze Schrift ist über mich. Spurgeon hat mal gesagt, ist egal, welchen Bibeltext ihr nehmt, Alten Testament, Neuen Testament, ist egal, alle Wege führen nachher zu Jesus, weil alle Wege zeigen auf Jesus hin. Und so müssen wir das Alte Testament lesen und auch das Neue. Und wenn wir die Bibel lesen ohne Jesus, dann bleibt die Bibel nur ein schönes moralisches Buch. Und wir bleiben am Ende da sitzen mit schöner Moral, die wir sowieso nicht erfüllen können. Weil wir einfach sehen, diese moralischen Ansprüche, die die Bibel hat, die werden wir niemals gerecht. Und das Schöne ist, selbst wenn wir es nur als moralisches Buch lesen, die Bibel, dann sehen wir auf jeden Fall, so kommen wir nicht zurecht. Wir brauchen doch irgendjemanden, der uns hier hilft. Wir brauchen doch Jesus. Petrus sagt, hier, lass uns einen neuen wählen, und dann wählen sie auch den Matthias. Und von dem hört man eigentlich auch nichts mehr nachher, und da wird auch gelost. Da könnte ich mir Gedanken machen, ob das so richtig war oder nicht. Aber Petrus erzählt hier noch ein bisschen was über Judas. Und das sind meine letzten Punkte hier. Nochmal ein paar Learning Points, Punkte, die wir uns zu Herzen nehmen können. Petrus erzählt hier nochmal ganz kurz die Geschichte von Judas. Und ich glaube, das ist unheimlich wichtig für uns, hier das nochmal zu lesen und nochmal kurz drüber nachzudenken. Die Frage ist ja auch, die wir uns stellen müssen, warum schreibt Lukas das hier jetzt so auf? Die Geschichte von Judas. Warum ist es Lukas jetzt so wichtig, dass er nochmal hier von Judas so explizit redet? Und ich glaube, aus mindestens drei Gründen macht Lukas das hier, und Petrus spricht das hier auch nochmal an. Erstens, Judas als Warnung vor Scheinheiligkeit und Habsucht für uns. Zweitens, Judas als Vergleich zu Petrus. Und drittens, Judas als Vergleich zu Jesus. Und ich lese uns kurz die drei Verse. Liebe Geschwister, was über Judas in der Schrift steht, muss sich erfüllen. Es musste so kommen, wie es der Heilige Geist durch David über ihn vorausgesagt hat. Judas war einer von uns 12 und hatte denselben Dienst zugeteilt bekommen wie wir. Und doch hat er sich zum Anführer derer gemacht, die Jesus gefangen nahmen. Von dem Geld, das er für diese verwerfliche Tat bekam, kaufte er sich ein Stück Land. Dort stürzte er kopfüber zu Boden, sodass sein Leib aufplatzte und all seine Eingeweide heraustrat. An anderer Stelle wird davon gesprochen, dass er sich erhängt hat. Jetzt kann man spekulieren, wie das gemeint ist. Wahrscheinlich hing er so lange dort, bis er angefangen hat zu verwesen und da hat sich der Bauch aufgebläht und dann ist es rausgespritzt und er ist kopfüber runtergefallen vielleicht. Auf jeden Fall wussten bald alle davon, Dorfpost, Jerusalem. Und seitdem wird dieses Grundstück Blutacker genannt, in ihrer Sprache Hakkel Damach. Judas als Warnung vor der Scheinheiligkeit und Habsucht. Judas Iskariot war ja ein Jünger Jesus. Er wurde ja von Jesus ausgewählt. Und er war mindestens 3 Jahre mit Jesus unterwegs. Und Judas hatte auch eine Ministry oder einen Auftrag in dieser Jüngerschaft, sondern der war nämlich der Kassenwart. Ne? Nur es wusste keiner, Judas hat sich immer schön aus der Kasse bedient. Er hat da rausgeklaut. Und keiner außer Jesus wusste, was Judas für ein scheinheiliger Typ war. Alle dachten, Judas ist ein dufter Typ vielleicht. Die wussten nicht, dass der doch den Herrn Jesus nicht lieb hatte. Das wusste alleine Jesus. Und Judas lebte mit Jesus, folgte ihm nach, sprach die Sprache, die er gesprochen hat, wurde mit ausgesandt, hat Dämonen ausgetrieben, hat Menschen geheilt, hat für Menschen gebetet, hat Menschen gesegnet, hat alles das gemacht, was die anderen Jünger auch gemacht haben. Aber Judas liebte die Gemeinschaft mit Jesus, wahrscheinlich auch die Kohle, aber Judas hat sich nie wirklich bekehrt. Und ich finde das ein bisschen gruselig hier, was hier erzählt wird. Wenn Judas diese Sachen alle gemacht hat, gepredigt hat, Menschen zu Jesus geführt hat, wenn der Leute gesegnet hat, Dämonen ausgetrieben hat, Menschen geheilt hat bei der Aussendung der Jünger, aber trotzdem sich wirklich nie bekehrt hat und wirklich nie Jesus lieb gewonnen hat, sondern sein Herz hing an Geld, dann ist das schon ein bisschen gruselig. Und gerade Jesus sagt ja, du kannst nur einen Herren dienen, entweder Gott oder dem Mammon. Und Judas liebte das Geld. Und Geld ist eine Gefahr, auch für uns. Judas liebte so das Geld, dass er Jesus verraten hat, dass er in Kauf genommen hat, dass einer, der wirklich ohne Sünde war, der wirklich ein toller Typ war, unschuldig gefoltert wurde und am Kreuz gehängt wurde. Und das nahm der in Kauf, um sich eine Finca zu kaufen, um sich einen kleinen Bauernhof zu holen. So sehr hing er am Geld. Wenn das Problem von Scheinheiligkeit schon bei den Jüngern war, die direkt bei Jesus waren, dann ist es auch eine Warnung für uns in der Gemeinde, für die Nachfolger, die 2000 Jahre nach Jesu Tod Jesus Christus nachfolgen. Wenn es damals vorgekommen ist, kommt es vielleicht heute auch vor, wo man sich einfach überprüfen muss, ist Jesus mir wirklich das Allerwichtigste im Leben oder hänge ich am Geld oder an anderen Sachen? Liebe ich die Gemeinde, die Gemeinschaft, das Kaffee trinken oder liebe ich wirklich Jesus? Liebe ich es zu beten? Liebe ich es in Jesus seine Nähe zu sein? Oder liebe ich diese soziale Komponente in der Gemeinde? Oder weil ich da Macht habe, die ich sonst nicht habe? Weil ich dort angesehen bin, wo ich sonst nicht angesehen bin? Wo ich irgendwas aus der Gemeinde kriege, was ich sonst nirgendwo kriege? Aber Jesus liebe ich nicht. Jesus ist nicht an erster Stelle. Es ist wichtig, dass wir uns da nichts vormachen und dass wir uns prüfen. Ich habe diese Woche noch ein Buch gelesen von Timothy Keller, wo er schreibt, dass sich da 2 Pastoren während ihrer Predigt mal bekehrt haben und es auch scheinheilige Pastoren gibt und gab und geben wird, wo wir uns wirklich prüfen müssen, ist Jesus unser wichtigster Schatz? Und Jesus hat ja auch diese Warnung gemacht, wo er auch erzählt, es werden Leute sagen, Herr, Herr, und wir haben Dämonen ausgetrieben, wir haben Leute geheilt, wir haben alles gemacht, was du gesagt hast. Und Jesus sagt ihm, fort, ich kenne euch nicht, ab in die Hölle mit euch. Das ist eine ernstzunehmende Warnung, sich einfach zu überprüfen. Ich will keinen Angst machen, aber wenn wir uns selbst belügen, kommen wir kein Stück weiter. Und wenn wir merken, ja, eigentlich bin ich hier wegen der Gemeinschaft, mit Jesus kann ich eigentlich wenig anfangen, ja, dann ist es wichtig, dass wir wirklich Gott anflehen und anbeten, dass er uns rettet und dass wir wirklich unser Leben ihm übergeben, dass wir sagen, Herr, werd du wirklich ganz Herr in meinem Leben. Nicht nur halber. Viele Leute wollen Jesus plus irgendwelche anderen Sachen, Jesus plus Reichtum, benutzen Jesus als Mittel zum Zweck, als um das zu bekommen, was sie wollen. Und wie gesagt, auch in der Ehe ist das schlimm, wenn wir unseren Ehepartner benutzen, um das zu bekommen, was wir wollen. Sondern es geht um eine zweckfreie Beziehung zu dem Herrn Jesus, dass wir einfach Jesus lieben um seine Selbstwillen, dass Jesus unser Schönste und Wichtigste und Wertvollste wird. Und das können wir nur durch seine Gnade, wenn er uns diese Erkenntnis schenkt. Und wenn ihr die Erkenntnis nicht habt und dieses Herz nicht dafür habt, dann bittet Gott, dass er euch das Herz schenkt. Und wenn ihr Menschen kennt, die das nicht haben, dann bittet Gott, dass er ihnen die Erkenntnis schenkt, die vielleicht nichts mit Jesus zu tun haben wollen, damit sie gerettet werden. Was noch interessant ist, ist Judas im Vergleich zu Petrus. Ab und an werde ich gefragt, ist Judas jetzt doch gerettet, weil der hat ja auch das Geld wieder weggeworfen, anscheinend hat das doch wieder genommen, um dann sich die Finca zu kaufen. Und ist Judas jetzt doch gerettet worden, weil der hat ja doch schon eine Art von Reue gezeigt, den tat es ja doch leid. Und ich finde, man sieht gut im Vergleich zu Petrus, ob Judas gerettet wurde oder nicht. Beide, Judas und Petrus, haben gegen Jesus gesündigt. Petrus hat gegen Jesus dreimal verleugnet. Und wir lesen ja in Lukas 12, Vers 9, was Jesus von Verleugnung hält, nämlich, wer mich aber vor den Menschen verleugnet, der wird auch vor den Engeln Gottes verleugnet werden. Also, wer mich vor den Menschen verleugnet, sagt hier, Jesus, dem habe ich nichts zu tun. Meine Eltern gehen nur in die FEG, ich muss dahin, aber so wirklich habe ich keine Lust drauf. Oder, keine Ahnung, was mit Jesus habe ich nichts zu tun. Da sagt Jesus ganz klar, verleugnest du mich, verleugne ich dich auch im Himmel. Buch des Lebens, finde ich dich nicht. Und das ist hier bei Petrus aber nachher nicht passiert, denn im Vergleich zu Judas, der nur eine weltliche Reue gezeigt hat, den tat es wirklich leid um den Herrn Jesus, weil er war ja doch ein cooler Typ, aber so richtig tat ihm das doch nicht dann leid, weil er ist nämlich nicht zu Jesus umgekehrt. Petrus, nachdem er Jesus verleugnet hat, was macht er? Er geht zurück zu den Jüngern, er sucht die Gemeinschaft der Heiligen. Petrus sucht die Gemeinschaft und er ist zutiefst betrübt über sein Verhalten. Wir sehen, dass wirklich ein verändertes Herz sich da entwickelt und er trifft dann auf Jesus auch nachher zu. Judas lief von den Jüngern weg, er verließ die Gemeinschaft, hatte Reue gezeigt, aber er tat keine Buße, er kehrte nicht um. Und wir lesen, dass Judas zum Anführer derer wurde, die Jesus verraten haben und Petrus wurde zum Anführer der Jünger, die Jesus nachfolgen. Und Petrus darf dann seinen Bund wieder mit Jesus erneuern. Das lesen wir in Johannes-Evangelium, wo Jesus fragt, Petrus, hast du mich lieb? Aber der wichtigste Vergleich ist für mich auch nochmal, den hier Lukas macht in der Apostelgeschichte, ist Judas im Vergleich zu Jesus. Und das ist das, was uns alle betrifft. Judas und Petrus waren sehr unterschiedlich. Ich muss leider sagen, wir haben manchmal mehr Ähnlichkeiten zu Judas als zu Jesus, wir alle. Spätestens vor der Bekehrung. Und in einer gewissen Art und Weise sind wir alle mal wie Judas gewesen und deswegen brauchen wir alle Jesus. Judas ist quasi auch der Antitypus von Jesus. Judas war selbstsüchtig und suchte nur seinen eigenen Vorteil. Jesus war hingebungsvoll und suchte den Vorteil des anderen. Judas hat sich selbst geliebt, Jesus hat den anderen geliebt. Judas hat Jesus verraten, Jesus war Judas treu. Judas hat die Einheit zerstört. Jesus hat die Einheit geheilt. Judas hat gesündigt und sich selbst am Baum erhängt. Sein Blut wurde verschwendet und ausgegossen auf dem Acker. Jesus hat nie gesündigt und wurde für die Sünden von anderen ans Kreuz genagelt und hat mit seinem Tod für die Sünden der Menschen mit seinem Blut bezahlt. Judas war am Ende tot. Jesus wurde von den Toten auferweckt und ist lebendig. Wir sind alle wie Judas. Wir kriegen alle unser Leben nicht so hin, wie Gott es möchte. Das weiß ich bei mir selbst. Ich versuche es, kriege es nicht hin. Und die einzige Chance, die wir haben, ist, wenn wir uns ganz allein auf Jesus Christus verlassen, der es wirklich hingekriegt hat. Wir kriegen es alleine nicht hin. Und Jesus hat es für uns hingekriegt. Und wenn wir an ihn glauben, wenn wir einfach ihm vertrauen und uns auf ihn verlassen, dann werden wir das, dann kriegen wir das, was Jesus war. Rein und perfekt, gut. Der es schafft, im Gebet Einheit zu haben. Wenn wir es nicht schaffen, im Gebet Einheit zu haben in der Familie, wenn wir es nicht schaffen, zu beten in der Gemeinde, dann müssen wir uns an Jesus wenden und sagen, Herr, ich krieg's nicht hin, hilf du mir. Und Jesus wird uns das schenken. Lass uns einfach auf Jesus da vertrauen und er wird es einfach gut machen, weil eine andere Chance haben wir nicht. Ich bete mit uns. Herr Jesus, ich danke dir, dass du ja dieses perfekte und gute Leben gelebt hast, dass du dich selbst hingegeben hast, dass du warst in Reichtum und du warst ja König, du warst in Herrlichkeit und du bist auf die Erde gekommen und hast alles aufgegeben und hast dich uns hingegeben. Du hast die Einheit mit Gott, ja diese Dreieinigkeit verlassen, bist auf die Erde gekommen, ja, und hast das Leben gelebt, was wir nicht leben konnten. Du hast das gelebt, wofür wir nicht fähig sind, weil wir sündige Menschen sind, weil wir in der sündigen Welt leben. Auch wenn wir es versuchen und immer wieder versuchen, kriegen wir es nicht hin. Wir brauchen dich. Du bist unser Held. Du bist der für uns einsteht, wenn wir gesündigt haben. Du bist der sich hingegeben hat, um unsere Sünden zu vergeben. Und dafür danke ich dir. Ich danke dir, dass ich nicht perfekt sein brauche, dass ich Fehler machen kann, dass ich ja nicht versuchen muss, jemand zu sein, der ich nicht bin. So wie ja, Judas allen was vorgespielt hat, sondern ich kann so sein, wie ich bin, mit meinen Schwächen, mit meinen Fehlern. Und ich weiß, dass du ja mich gerettet hast, dass du mir vergeben hast, dass du mir vergeben wirst, dass du ja alles für mich getan hast, dass du dich über mich freust und dass du ja, mir Rettung geschenkt hast und dass ich aus dieser Kraft und aus dieser Gnade mein Leben leben darf. Nicht ein geheucheltes, sondern ein authentisches und ehrliches Leben. Ein Leben, das sich ganz auf dich verlässt. Ein Leben, das sich aus deiner Kraft des Heiligen Geistes leben darf und nicht aus meiner eigenen Kraft. Ich danke dir, dass du mich losgelöst und befreit hast vom Perfektionismus, von den Sachen, die mich gefangen halten. Dass du mich frei machst, dir zu dienen, dich zu lieben und dich zu ehren. Und so bitte ich dich für die, die es noch nicht sagen können, ja, dass du sie frei machst. Dass du ihnen zeigst, dass du das Schönste und das Beste bist und das einzig Wahre, worauf es ankommt, du Herr Jesus. So bitte ich dich auch für die Ehepaare, dass du ihnen diese Einheit schenkst, dass sie wirklich zusammenkommen können und zusammen beten, dass sie es schaffen, diese Sünde zu überwinden mit deiner Hilfe, dass du das, was Ehepaare trennt, wegnimmst von ihnen, ganz wegnimmst und sie heiligst und dass sie diese süße, schöne Einheit ja, einfach erleben. Ich bitte dich auch für uns als Gemeinde, dass du uns das wegnimmst, was uns trennt. Dass du die Sünde einfach verpuffen lässt, dass du Vergebung schenkst, dass wir das Evangelium leben können, auch in der Gemeinde, dass wir nicht irgendwie geheuchelt hier leben müssen und zeigen müssen, wie toll wir sind oder dass wir irgendwas was zeigen müssen, was wir gar nicht sind, sondern dass wir eine authentische Gemeinschaft sind. Und so bitte ich dich, dass du das einfach schenkst, dass du uns da lehrst, dass du uns ja, da führst, dass du uns veränderst, sodass ja, Leute im Dorf und drüber hinaus einfach sehen, dass, ja, dass dort dein Geist, dein Wille herrscht, dass ja, da Veränderung möglich ist in Jesu Christi. Und ich danke dir dass du es getan hast, Herr. Amen.